Das Jahr 2024 hat uns eindrucksvoll gezeigt, wie tiefgreifend Innovation und globale Veränderung unsere Welt umgestalten. Und jetzt ist ja die Frage, was bedeutet das eigentlich für uns? Und wo finden wir als Unternehmen, egal ob Mittelstand oder Konzern, oder als Gesellschaft Antworten? Weil immer mehr Menschen, Unternehmen, Organisationen stellen sich die Frage, welche Technologien sind eigentlich in den nächsten 10 Jahren von entscheidender Bedeutung? Wie könnten diese unsere Arbeitswelten prägen? Und welche Weichen müssten wir heute stellen, um langfristig erfolgreich zu bleiben? Zugleich aber auch wissen, also haben wir ein Gefühl dafür, dass nicht nur, dass Technologie allein nicht nur die Antwort ist und nicht nur, dass wir technologische Durchbrüche erzielen müssen, sondern die Frage ist, wie erzielen wir menschliche Durchbrüche? Bedeutet, was sind denn veränderte Normen und Werte einer Zusammenarbeit, die halt zunehmend auf diese nichtlineare Wirtschaft einzahlen? Und das ist jetzt wirklich das ideale Ticket, um Zukunftsfähigkeit zu trainieren, um dich an 3, an 4 Tagen oder an einer Woche rauszunehmen, um mit so viel Eindrücken nach Hause zu kommen, dass du so viele Netflix-Sendungen und so viele Bücher überhaupt nicht lesen kannst.
Herzlich willkommen bei Rocket Fuel, dem Podcast zu Innovation und digitaler Transformation mit Oliver Kemmern.
Herzlich willkommen bei einer weiteren Episode von Rocket Fuel. Diesmal schalten wir an den Nabel der Welt auf den Ponyhof in der Nähe von Regensburg zu Rafa Gilgen.
Wunderschönen guten Morgen. Nabel der Welt, die Oberpfalz, der Ponyhof ist der Nabel der Welt. Ja, für uns ist das natürlich das Center of Gravity, wie man sagen würde. Grüß Gott und herzlich willkommen in 2025.
Ja, Rafa, du stellst dich gleich erstmal selber vor. Grundsätzlich heute wollen wir über das ganze Thema Learning Journeys sprechen. Wir haben beide befunden, dass da viel zu wenig drüber gesprochen wird. Diesmal machen wir das in der vollen Podcast-Länge. Bevor wir das loslegen und warum du der beste Mann bist, mit dem man über Learning Journeys reden kann, das sagst du uns vielleicht einfach jetzt mal.
Ja, also hallo, für die, die mich noch nicht kennen, der Raphael, arbeite jetzt im 11. Jahr schon für das Schweizer Familienunternehmen Vitra. Wir sind eine Design Company. Es gibt Menschen, die kennen uns von dem wunderbaren Vitra Campus in Weil am Rhein oder vom Vitra Design Museum, wo gerade die erste Ausstellung von Nike überhaupt, die erste Ausstellung weltweit, überhaupt gerade organisiert ist. Aber man kennt es auch natürlich von unseren Möbeln. Man sitzt auf unseren Stühlen und im Loungechair, man wartet an Flughäfen, an unseren Bänken und man arbeitet natürlich an unseren Möbeln in diesen tollen Büros dieser Welt. Und meine Aufgabe ist es, im Kontext Zukunft der Arbeit zu verstehen, wie arbeiten wir eigentlich. Und das führt mich schon zum Thema. Die erste Lernreise, ich habe 14 angefangen, im Dezember bei Vitra. Und die erste Lernreise war im Oktober 2015. Da war mein heutiger Chef Heiko Stahl, der sagte irgendwann mal zu mir, Mensch Rafa, du reist da überall hin, nimm uns doch mal mit. Und dann habe ich mir gedacht, oh mein Gott, jetzt wirst du auch noch Reiseleiter. Das brauchst du überhaupt nicht. Aber dann so in Bruchteilen von Sekunden wurde mir klar, dass, ey Moment, als angenommen, du organisierst jetzt eine Reise für Vitra-Kunden und für Kollegen, Kollegen, und kannst dann durch deren Augen die Welt betrachten. Da hat das ja eigentlich wunderbare Perspektiven. Du siehst viel mehr. Das Beste war aber, ich habe ja sonst immer so, ich will nicht sagen, wie auf ein totes Pferd eingeredet, aber ich musste ja sonst den Leuten immer vermitteln, alles das, was ich gesehen habe, am liebsten in so Berichte, die ich jetzt nicht wirklich gerne schreibe. Und dann ist dann die erste Learning Journey entstanden, die uns seinerzeit 2015 in 4 amerikanische Städte führte. Das war Boston, das war Seattle, San Francisco, Los Angeles. In 5 Tagen, 4 Städte, 27 Termine. Es war quasi voll der Abhammer. Und so ist das entstanden. Und das ist jetzt natürlich Geschichte, das ist jetzt 10 Jahre her.
Ja, voll spannend. Und im Prinzip, also du organisierst die ja quasi für Vitra. Ich bin ja quasi auf einer anderen Ebene dazugekommen. Ich habe ja irgendwann mal sozusagen mir selber solche Gelegenheiten gesucht, ne? Und habe dann vor allen Dingen auch mit so Delegationsreisen so eine ähnliche Erfahrung gemacht. Ne, und deswegen da verwebt sich das ist unsere Erfahrung. Also wir haben letztes Jahr zusammen ein paar auch von dir organisierte Reisen gemacht. Ich habe ein paar eigene gemacht. Aber ich glaube, das Entscheidende daran ist ja eigentlich dieses Reisen bildet, so platt und so alt das ja eigentlich ist. Aber diese Idee, das Hirn mal auf was anderes zu bringen, in eine komplett andere Fähre zu schießen. Ich glaube, das ist doch das Entscheidende.
Ja. Und also es ist wirklich so eine unterschätzte Methode, um Transformation, Innovation und das Neue zu erleben und zu verstehen. Und ich habe ja so ein paar Inspirationspunkte. Das eine ist aus dem Buch von Carl Sagan. In seinem Buch The Pale Blue Dot schreibt er, trotz all ihrer materiellen Vorteile hat uns die sesshafte Lebensweise unruhig und unerfüllt zurückgelassen. Selbst nach 400 Generationen in Dörfern und Städten haben wir nicht vergessen, die offene Straße ruft noch immer leise wie ein fast vergessenes Lied aus der Kindheit. Und jetzt kommt's, wir verbinden ferne Orte mit einer gewissen Romantik. Diese Faszination, so vermute ich, wurde von der natürlichen Selektion sorgfältig geformt, als ein wesentliches Element für unser Überleben. Vielleicht verdankst du dein eigenes Leben, das deiner Gemeinschaft oder gar deiner gesamten Spezies einigen wenigen Ruhelosen getrieben von einem Verlangen, das sie kaum artikulieren oder verstehen können, nach unentdeckten Ländern und neuen Welten. Und jetzt zitierte Herman Melville in seinem Buch Moby Dick, er sprach für Wanderer aller Epochen und Breitengrade, mich quält ein ewiges Verlangen nach Dingen, die fern sind, ich liebe es, verbotene Meere zu befahren. Ich meine, wie genial ist das denn, ja? So, und da steckt eigentlich schon so viel drin, dass dieses, also unser Verlangen, Dinge zu entdecken, unser Verlangen, Dinge zu erleben, diese Sehnsucht nach fernen Ländern, dass das tief in uns fußt. Und ich glaube ja sogar, wir kommen ja nachher dann nochmal drauf, auch im Kontext der Japan-Lernreise, dass es ein wesentliches Momentum in der Entwicklung von Gesellschaften war, das zu tun.
Dazu muss man sagen, der Carl Sagan, ich weiß gar nicht, wie der so ausgesprochen, das war ja der hat sich ja viel so mit Raumfahrt beschäftigt und wie können uns Außerirdische verstehen, ne? Der hat sich ja immer tatsächlich auch schon viel damit beschäftigt, wie man tatsächlich, also wie wurde eine Learning Journey von der Außerirdischen zur Erde aussehen könnte, ohne dass die danach zur Wurst verarbeitet werden. Also deswegen auch ein cooler Typ eigentlich nun.
Ja, und genau, und das kann ja von vielen Perspektiven betrachtet werden. Ich hatte übrigens am Anfang meiner Arbeit bei Vitra ein Zitat von John le Carré, oder wie auch immer der ausgesprochen wird. Der hat ein Buch geschrieben, The Hunter of a Schoolboy. Und da sagt er diesen Satz, a desk is a dangerous place from where to watch the world. Entschuldigung. Ja, ein Schreibtisch ist also ein gefährlicher Ort, um die Welt zu betrachten. So, und wenn du mal überlegst, worum geht's da? Da ist natürlich eine tiefe Wahrheit drin über die Distanz zwischen theoretischem Wissen und tatsächlicher Erfahrung. Ja. Und da kommt ja auch die Begrifflichkeit des Schreibtischtigers her. Es gibt ja viele Leute, die sagen dann zu mir, ey Rafa, warum tust du das eigentlich? Und da kannst du eine Doku anschauen oder ein Buch lesen. Und ich sage dann immer, nein, du wirst die Dinge erst in ihren Maßstäblichkeiten begreifen. Ja, wenn du das erste Mal in Shenzhen bist, die 3 CBDs haben, also 3 Central Business Districts in dieser Riesenstadt, die dich gefühlt auf ist, dann hast du das erste Mal das Gefühl, warum das so ein Powerhouse für China ist. Wenn du, das erste Mal als MIT in Boston besuchst, was wir ja zusammen gemacht haben letztes Jahr im Februar, dann hast du überhaupt mal ein Gefühl dafür, wenn so viel Wissenschaft, so viel Nobelpreise, so viel überhaupt Preise in den unterschiedlichen Disziplinen allokiert an einem Ort sind, was das mit dir macht.
Ja, Fang, muss man auch sagen, also ich meine, wir waren zusammen, da können wir ja schon mal in eine unserer Erlebnisse einsteigen, wir waren zusammen in Boston. Du hast letztes Jahr im Februar, glaube ich, ne, die
Learning Journey
nach Boston organisiert. Und ich glaube, für mich eines der beeindruckendsten Sachen war, als du uns quasi mitgenommen hast zu einem PhD-Student und wir sind einfach mal so behind the scenes gegangen. Ja, man sieht natürlich dieses MIT-monströses Ding, das sieht ja aus wie, keine Ahnung, ist ja eher sieht aus wie ein Museum von außen. Und wenn man aber reingeht, ja, und dann haben wir ja diese Sachen, ne, weißt du, das war ja auch experimentelle Architektur und du hast so Sachen angefasst, aber alles in diesen altehrwürdigen Hallen. Also ich habe echt so ein kleines bisschen Schnappatmung bekommen.
Ja, der besagte PhD, Ramon Weber, hat heute eine Professur in Berkeley. Ramon an dieser Stelle, sei es gegrüßt. Und jetzt, also es ist ja interessant, jetzt hast du ja als Teilnehmer, wir waren ja, das war ja damals eine kleine Gruppe, wir waren ja fünft mit mir, genau. Und also per se, es gibt so Reiseziele, die funktionieren immer. In Boston funktioniert immer. So. Und jetzt ist ja so, ein Teil der Methodik ist es ja, die Menschen aus ihrem Alltag, also erstmal aus dem Alltag. Das machst du ja schon per Reise. Steigst in ein Flugzeug, landest irgendwo. Da hast du schon eine Zeitzone, bist du nicht mehr in deinem Alltag. Das zweite ist aus ihrer Domain. Ja, so du aus deiner Innovation, aus deiner Domain, als einer der Innovatoren in Deutschland, als einer der Unternehmen begleitet, oder ein Carsten Kühn in seiner ganz anderen Rolle, oder ein Benjamin Blocher in seiner ganz anderen Rolle. Also dieser Domain rauszuholen. Zweite. Und das dritte ist dann, in dieser Gruppe, die ja nicht homogen ist, die heterogen ist, diese Gruppe permanent mit Inhalten aus unterschiedlichen Kontexten zu befeuern. Also ähnlich wie das Panorama, was nicht eine zentrale Erzählung hat, sondern unterschiedliche Themencluster hat, ist das ja eine lebendige Reise durch unterschiedliche Interfaces. So. Und das ist eine zentrale Methode, die man auch unterschätzt, weil was macht man heute? Heute besuchst du ein Unternehmen, der Termin ist sehr gut organisiert, da gibt es eine feste Agenda. Ey, Alter, wo bleibt denn da die Überraschung? Ja, so. Und dann ist ja ein deutsches Thema ist ja, okay, was, also der Engländer wird sagen, what's in for me? Und der Deutsche wird erstmal sagen, warum bringt uns das? Aber die schlimmste Frage, die allerschlimmste ist, was hat das mit uns zu tun? Also wo ein Unternehmen dann sagt, was hat das mit uns zu tun?
Da darf ich kurz einhaken, vielleicht zwei Sachen kurz. Also wenn du vom Panorama sprichst, sprichst du von deinem Arbeitspanorama?
Work-Panorama, ja.
Work-Panorama, ich glaube, da gibt es schon tausend Sachen dazu, aber das ist das, wo du quasi alle deine Erkenntnisse zusammenpackst irgendwie. Ganz spannende Sache, verlinken wir in den Shownotes, aber ich glaube, führt jetzt heute hier zu weit, nur dass die Leute verstehen, wovon du redest.
Ja, gerne.
Und was ich da an der Stelle sagen will, was ja noch auf so einer Metaebene passiert, ist ja, dass die Leute untereinander anfangen, sich auszutauschen. Ja, also du hast gerade von dieser Gruppe gesprochen. Ja, ich finde, die muss gar nicht mal so klein sein, die kann auch größer sein. Es hat immer dieses Schulausflug, dieses Klassenfahrtgefühl. Ich finde aber, wenn man zurückkommt, dann ist immer so ein bisschen diese Sentimentalität, diese Traurigkeit, die man früher hatte, oh, jetzt ist das vorbei, tritt dann irgendwie auch ein, dass man denkt, verdammt, jetzt warst du mit ein paar Leuten eine Woche lang kondensiert, ja, Raffer vorneweg, bam, 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 ja, ballert durch 27 Termine und du hechelst hinterher und nutzt die Zeit beim Essen oder so, mit den anderen das auszutauschen. So, wie ist das bei euch? Ja, also mein Carsten Kühn hast du gerade erwähnt, der ist Vorstand bei Hornbach. Ist auch immer spannend, einfach zu sehen, da gibt es ganz viele Blickwinkel auf dasselbe, was man da erlebt. Und das ist ja das, was so eine kondensierte Reise ausmacht.
Ja. Ich wollte noch jetzt am Anfang, bevor wir in die Reisen eintauchen, ja, noch einen dritten Protagonisten nicht auslassen, der mir vor allen Dingen geholfen hat in der Pandemie. Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt, es ist ohne Zweifel einer der größten Universalgelehrten der Geschichte. Und er ist eigentlich ein Vorbild für die Idee der Learning Journey. Sein Leben und seine Arbeit lehrten uns wichtige Prinzipien, die auch heute noch für das Lernen, Entdecken und für das Verstehen der Welt relevant sind. Ich meine, auch das haben wir ja verloren. Ich hatte gestern ein Gespräch, ich weiß gar nicht mit wem, da ging es um Wissen, da habe ich gesagt, Knowledge is nothing without understanding. Ja. So, und der Humboldt, was war bei ihm? Er sagte, wahre Erkenntnis entsteht nur durch Neugier, durch Reisen, durch Vernetzen und durch Reflexion. So, ja. Und in seinem Geist ist eigentlich, der hat es ja eh nicht Learning Journey genannt, aber in seinem Geist bedeutet das, die Welt als vernetztes Ganzes zu betrachten, die sich direkt mit neuen Erfahrungen, wo neue Erfahrungen direkt auf dich einwirken und du dich unmittelbar damit auseinandersetzen musst. Und jetzt wird es spannend und den Mut hast, dich mit diesen neuen Perspektiven auseinanderzusetzen, wie auch immer die sind. Natürlich, ich erinnere mich daran, wie ich das erste Mal für meinen alten Arbeitgeber damals nach China gereist bin, also arbeitstechnisch, da wurde das neue BMW-Werk in Shenyang gebaut. Natürlich war mir da unwohl im Nordwesten von China. Das ist ja nicht Shanghai oder Peking. So, aber genau das ist dieses zentrale Momentum, auch diesen Mut zu haben, da einzutauchen. Und jetzt noch eine Perspektive zu Vitra. Ne? Also wenn man sagt, okay, der Rafa, ja, also vor 10 Jahren fing das an. Und die Reisen wurden aber dann ins Leben gerufen, um Fachleute, Visionäre, Neugierige aus verschiedenen Branchen an Orte zu führen, wo wir glaubten, dort finden wir Innovation, dort finden wir Transformation, dort finden wir den kulturellen Wandel und vor allen Dingen wird er für uns greifbar. Also, dass du quasi in die Welt von anderen eintauchst, Blaupausen vorfindest, die du dann im Prinzip für dich übertragen kannst. Und wenn die ersten Reisen, die Reisen wurden schnell mehr als eine, ich sag mal, klassische Exkursion. Sie wurden schon bald, das hast du ja gerade gesagt, intensive Erfahrungen, die den Horizont der Leute erweitert haben, die Perspektiven verändert haben Und keiner von den Gästen ist nach Hause gefahren und hat einfach so weitergemacht. Keiner. Ich glaube, ich habe über 100 Menschen allein in die USA begleitet. Und wir haben ja heute noch WhatsApp-Gruppen, die ich dann fülle von denen. Und immer wenn die mir mal in die Arme laufen irgendwo, dann kommen wir immer wieder darauf zurück, um wie wertvoll doch diese Erfahrung war.
Ja, das ist spannend, was du sagst, ne? Weil nochmal kurz auf Humboldt, also ich glaube so viel Literatur, du bist glaube ich 5. oder 6. Mal jetzt im Podcast, du bist Stammgast, Weltrekordhalter.
Immer wieder gerne.
Aber so viel Literatur, so viel hohe intellektuelle Dichte hatten wir noch nicht. Also danke dafür schon mal.
Ja. Ey, bitte. Also an alle Zuhörer, das ist nicht das zentrale Wesen von Raphael Gieglin. Da gibt es andere, die sie dafür
besser. Aber wir entdecken auf dieser Learning Journey in dem Kopf von Raphael Gieglin, entdecken wir ganz neue Dimensionen. Ich habe neulich tatsächlich nochmal irgendwo, weil ich einen Podcast mit Daniel Kehlmann gehört habe, habe ich nochmal die Vermessung der Welt gelesen. Also ein grandioses Buch, das ist ja auch schon 20 Jahre fast alt. Man kann es immer noch wirklich runterlesen, gab es eine geile Szene, wo dann ist ja so quasi Alexander von Humboldt und der Gauss, ja, der Mathematiker, ja, so ein bisschen wie heute, der hatte so Spaß an dem Anfang von unserem Podcast heute gehabt. Und da gibt es eine Szene, wie der über die Grenze, gar nicht über die Grenze kommt, ja. Also man sieht dieses mikroskopische, ja, dieses kleinkarierte, so, und dann hat man auf einmal hinten dran hat man den Alexander von Humboldt, der dann bam, am Amazonas selbst Versuche macht, ja, alles Zeug futtert, was da gibt und so weiter. Und ich finde, das ist so ein bisschen, ne, wir kommen aus unserer Mikrowelt raus, ja, und wir zoomen raus in diese Makrowelt und haben dann auf einmal, macht es dann so bam, ja. Ich meine, ich habe es mir ja dieses Jahr, letztes Jahr, wie immer, 2024 ja dreckig bestellt, ich war ja ich war mit dir irgendwo unterwegs.
Las Vegas. Ich war in Las Vegas, in Boston, in Japan. Dann warst du noch alleine in Indien.
Und? Ja. Weil ich glaube, das. Ah, nee, und in Austin bin ich immer auf der South.
Ja, genau. Also,
ja. Na gut, da fragen mich die Leute mal, Alter, warum machst du das? Und ich muss sagen, ja, also das ist die falsche Frage. Die Frage ist, warum habe ich das nicht viel früher schon so gemacht? Ja. Weil. Man muss das tatsächlich nicht jetzt jeden Monat irgendwo hin, das ist okay. Aber so 2-3 Mal im Jahr, die Kohle, die ist auch echt gut investiert, weil man einfach so viel mitnimmt. Also ich schwärme heute immer noch, was heißt schwärme, ich nutze heute immer noch die Erfahrung, die ich da gemacht habe. Und man lernt ja eine Menge, man kriegt andere Blickwinkel, man reflektiert seine eigene Arbeit, man lernt neue Leute kennen, allein was man an Netzwerk dazu kriegt. Und dann halt einfach mal so die Reflexion, wie stehen wir denn so im Ausland da, das ist immer ganz spannend. Ne?
Und auch nochmal zurück, also wozu führt das eigentlich, ne? So. Wir leben ja in einer Zeit von einer noch nie dagewesenen Dynamik und Geschwindigkeit der Veränderung. Wirtschaft, Gesellschaft, Politik, Technologie, die befinden sich gerade im ständigen Umbruch. Und die Summe und die Wucht dieser Veränderung, Transformation ist natürlich beunruhigend, aber wir können sie einfach nicht ignorieren. Und jetzt ist ja die Frage, wie gehst du damit um? Und das führt mich zu diesem Thema, was ich ja immer wieder aufgreife, das Thema Zukunftsfähigkeit oder Future Literacy. Ja, also, dass du dich trainierst, damit, also im Entdecken der Welt, Ableitung zu treffen für dein Leben, für deine eigene Organisation, damit du Zukunft in deine Entscheidung einpreist. Und jetzt kommt ein zentrales Element, was wir übersehen. Fortschritt und Wohlstand beginnt vor allen Dingen zuerst in den Unternehmen. Und deshalb ist es eigentlich so wichtig für Unternehmen, genau diese Reisen zu machen. Weil Unternehmen werden sich nicht mehr aus sich selbst erneuern. Die haben gar nicht die Kraft dazu, weil sie einfach für sich geschlossene Systeme sind.
Mir fällt gerade ein, also bevor wir jetzt gleich, wir wollten ja auch mal kurz auf Japan. Deswegen haben wir unsere coolen Kappen an. Ja.
Aber wir verraten noch nicht,
was wir das verraten bedeutet. Nicht, was. Ich meine, Duolingo hat weiß natürlich jetzt, was da drauf steht. Ja. Aber das verraten wir erst später. Für die das Video gucken. Was ich nur sagen wollte, was sehr spannend ist, weil da habe ich jetzt gerade drüber nachgedacht. Ich habe ja selber auch eine Learning Journey organisiert. Also ich weiß nicht, ob du da, und zwar zu Vitra.
Genau, du hast es. Ich bin an der Stelle, alle Zuhörer sind jederzeit recht herzlich eingeladen, das meine ich ernsthaft, den Vitra Campus zu besuchen.
Ja, das und basiert so ein bisschen.
Das machen übrigens schon. Und das machen neben Oliver 360.000 Menschen im Jahr, die sich auf die Reise, kurz oder eine sehr lange Reise, auf den Weg zu uns machen. Und jetzt, Olli, du, warum ist das eine gut investierte Zeit? Jetzt kommt der Werbeblock.
Ich will erst kurz nochmal die Genesis quasi von dieser Geschichte erzählen. Und zwar, du warst ja, 2024 auf den Spacewalk Talks, unserer Zukunftskonferenz, und hast da dann gesagt, hey Leute, dann hatte ich jemand aus dem Publikum gefragt, was sind denn, wenn wir nicht immer nur in die Welt reisen, sondern nach Deutschland mal gucken wollen, was sind denn so die 10 spannendsten Orte? Und dann hast du gesagt, ja, keine Ahnung, irgendwie hier Kernforschungszentrum Jülich und hier Schnick und Schnack, aber auch der Vitra Campus. Wer will denn auf dem Vitra Campus? Da ging 50 Hände hoch und dann haben wir einen Bus geschartert und sind mit denen quasi dann zu Vitra gefahren. Dann habt ihr da ein Riesenprogramm abgefeiert. Wir konnten die Fertigung besichtigen. Es gab eine Architekturführung.
Von uns waren bei euch.
Es waren immer die Spezialisten von euch dabei. Ne? Großartig. Also wie ihr euch um diese 300, wie viel, 65.000 Menschen? 1.000 am Tag? Alter. Um die kümmert, ist wirklich grandios. Aber es ist auch wieder genau das. Also diese Erfahrung. Und das waren alles Leute, die waren teilweise von den Medien, die waren aus der Pharmaindustrie. Das war ein bunt gemischter
Verwaltung.
Haufen. Verwaltung, da waren alle dabei.
Studenten, du hast ja alles dabei. Ja.
Kreative, da waren alle dabei. Wir sind schon im Bus, haben wir schon ein kleines Programm gemacht, ne, haben dann schon ein bisschen so darauf eingestimmt, ein bisschen Workshops so im Bus gemacht, ausprobiert, wie das funktioniert. Und nachher war das Feedback, dann haben wir über eure Nachhaltigkeitsstrategie mit euren Leuten gesprochen und waren noch im Vitra-Haus und haben uns da die Sachen angeguckt. Und auf dem Rückweg, das Feedback war wirklich, ich glaube, die Leute waren auch da erschlagen, aber ich glaube genau diese... Man konnte dann, und das fanden die so super, man konnte dann quasi so die DNA eurer Company schön an so einem Tag quasi kennenlernen. Und ich glaube, das ist natürlich auch für Firmen total interessant. Kleiner Spoiler, daraufhin haben uns Unternehmen angesprochen, könnt ihr nicht mal sowas, ne, also uns beide, könnt ihr nicht sowas auch mal für unsere Company organisieren? Was wahrscheinlich schwierig ist, weil natürlich ist das natürlich auch was in so einem Unternehmen wahrscheinlich lange reifen muss, dass du in der Lage bist, sowas anzubieten dann.
Ja, aber es ist interessant, wo du es sagst. Also uns hilft das ja auch, einfach auf Zack zu sein oder Körperspannung zu haben. Wenn du so viele Gäste hast im Jahr, also es sind ja einmal Gäste, die ja Professionals, also Unternehmen, die bei uns, wir hosten ja auch Veranstaltungen von bis zu 200 Mann auf dem Campus. Oder es sind Vitra-Kunden, Partner, potenzielle Kunden oder Freunde. Und das andere sind in Anführungsstrichen Besucher, also Privatpersonen, die mit Familien, wie auch immer, uns besuchen. Und das erzeugt natürlich eine Körperspannung, weil wir ein Versprechen einlösen müssen. Das erzeugt natürlich auch, dass unser Campus-Team nicht stehen bleibt. Ich bin selber immer überrascht, bin im Jahr 30, 35 Mal da vor Ort, bin immer überrascht, was die sich mal wieder einfallen lassen. Wir bleiben nicht stehen, aber es passt natürlich in der Zeit. Es passt natürlich auch in dieser, ich sag mal, Menschen möchten in Anführungsstrichen unterhalten werden, vielfältig. Ja, und jetzt zurück. Und ich habe da so nie drüber nachgedacht. Ich finde ein wunderbares Medium, die Türe zu öffnen, auch von anderen zu lernen. Das ist übrigens schon so die niedrigste Schwelle einer Learning Journey, ja, dass du regelmäßig deine eigenen Pforten aufmachst und in den Dialog mit Menschen triffst, die du gar nicht kennst, aus unterschiedlichen Unternehmen. Selbst wenn du keinen Business-Zweck hast. Das ist es ja auch. Dieser Business-Zweck, der ist natürlich wichtig. Wir können uns das auch nur leisten, weil wir wirtschaftlich erfolgreich sind. Aber der wirtschaftliche Zweck steht ja nicht im Zentrum einer jeden Aktivität.
Also sharing is caring. Also ich glaube, diese Idee, und ich habe da gerade so ein bisschen drüber nachgedacht, weil das mir zum Beispiel bei meiner, ich war mit dem Wirtschaftsministerium hier von Rheinland-Pfalz in Indien. Und was mir da ganz hart aufgefallen ist, wie die wirklich einfach geteilt haben. Also wir haben uns ja viel Companies angeguckt. Wir waren ja im T-Hub, einem der größten Technologie-Hubs. Das ist ein Monster-Ding, riesengroß, 8 Etagen, pickepacke voll mit Leuten. Ich war wirklich geflasht. Aber die kommen alle auf dich zu, die teilen alles. Die erzählen dir sofort, ey, wir machen das und das. Keiner so, oh, unterschreibt mal ein NDA. Mach euch bei uns, weißt du, mimimi. Sondern so, und da war da sofort eine Stimmung, wo du dann auch gleichzeitig selber so offen warst. Ey, okay, lass uns mal drüber reden. Wo können wir was draus machen? Ich glaube, das ist das, welches Unternehmen, auch gerade in Deutschland, vielleicht ein bisschen so so ein bisschen so die Klammern ablege, ne, und mich mal öffne, dann kriege ich ja wieder neue Ideen rein.
Ja, und jetzt, und dann können wir vielleicht wieder auf die Reise kommen. Und jetzt sprichst du einen wunderbaren Punkt an, ja? Das Jahr 2024 hat uns eindrucksvoll gezeigt, wie tiefgreifend Innovation und globale Veränderungen unsere Welt umgestalten. Und jetzt ist ja die Frage, was bedeutet das eigentlich für uns? Und wo finden wir als Unternehmen, egal ob Mittelstand oder Konzern, oder als Gesellschaft antworten, weil immer mehr Menschen, Unternehmen, Organisationen stellen sich die Frage, welche Technologien sind eigentlich in den nächsten 10 Jahren von entscheidender Bedeutung? Wie könnten diese unsere Arbeitswelten prägen? Und welche Weichen müssten wir heute stellen, um langfristig erfolgreich zu bleiben? Zugleich aber auch, wissen, also haben wir ein Gefühl dafür, dass nicht nur, dass Technologie allein nicht nur die Antwort ist und nicht nur, dass wir technologische Durchbrüche erzielen müssen, sondern die Frage ist, wie erzielen wir menschliche Durchbrüche? Bedeutet, was sind denn veränderte Normen und Werte einer Zusammenarbeit, die halt zunehmend auf diese nichtlineare Wirtschaft einzahlen? Und das ist jetzt wirklich hier an der Stelle, und das ist jetzt wirklich das ideale Ticket, um Zukunftsfähigkeit zu trainieren, um dich an 3, an 4 Tagen oder an einer Woche rauszunehmen, um mit so viel Eindrücken nach Hause zu kommen, dass du so viele Netflix-Sendungen und so viele Bücher überhaupt nicht lesen kannst.
Ja, ich meine, und das ist halt, es spricht ja alle Sinne an. Das muss man, weißt du, wenn du hast gerade gesagt, Bücher, cool, ich liebe Bücher, ich liebe auch Netflix-Serien, aber das zu riechen, das zu hören, ich mache jetzt so eine schöne, merkst du das? Ich mache jetzt so eine schöne Überleitung zu Japan. Was lustig ist, weil du schon gesagt hast, pass auf, ich bin irgendwie hin, wie heißen die, All Nippon Airways, Anna, geflogen. Anna, ja. Und du hast schon gesagt, pass auf, Olli, schon im Flugzeug kommt die Musik, kannst du sie noch ansummen?
Ja, genau. Die Musik, also Anna hat eine wunderbare Melodie, die dich fast in eine transzentrale Meditation führt. Die heißt so. Eingespielt natürlich von einem der besten Dirigenten der Welt und natürlich dem besten japanischen Orchester.
Was du alles weißt. Okay, ja, aber so geht es dann quasi schon los. Nee, aber das ist das, was ich meine. Und du hast, es riecht, es schmeckt, es fühlt sich anders an.
Es schreibt sich anders.
Ja, es schreibt sich anders.
Es grafikt sich anders. Es ist anders kodiert, wie Gerdum Enders sagen würde.
Ja, und das ist halt das Coole. Und da geht es ja schon los. Also mit dem Einstieg quasi ins Flugzeug geht's los. Und wie gesagt, und die Reise, die wir vielleicht jetzt heute mal so rauspicken, um so ein bisschen mehr ins Detail zu gehen, ist immer viel Theorie drumherum gebastelt, aber
halt.
War...
Ja. Es ist wichtig, also ich finde eben, dass es nicht Theorie ist, sondern ich finde die Einleitung und auch diese Erzählung, also auch mir hat das ja nochmal geholfen in der Vorbereitung heute für die Session, die Bedeutung dieser, der Reise als solches nochmal zu begreifen. Ja, weil das ist so wichtig. Wer das mal verstanden hat, dann kann er immer noch sagen, aber ich habe gerade kein Budget dafür, aber ich habe verstanden, dass es wichtig ist.
Also unsere Vorbereitung, die Ramp-Up-Phase, die wir jetzt gemacht haben, führt jetzt zu einer Geschichte, die wir uns rausgepickt haben, ist bei Japan, weil sie halt auch sehr besonders war, ne? Und auch für dich das erste Mal, muss man auch dazu sagen, ne?
Also finde ich mir das erste Mal organisiert.
Ja, organisieren, genau. In Japan warst du schon ein paar Mal, ja. Ja, aber jetzt drehe ich meinen Spieß so um. So, was war denn, also deine Erwartungen daran und was, wie viel hat die so gematcht? Was hat dich auch überrascht und wo du sagst, okay, was war deine Intention, als du losgezogen bist mit der Idee?
Also die bisherigen Lernreisen führten, also USA war der Themenschwerpunkt, immer mit Ost- und Westküste. Dann würde ich sagen, an zweiter Stelle war das Pearl River Delta mit Hongkong, Shenzhen und Guangzhou. Dann natürlich Singapur. Und aufgrund meiner Japan-Reisen für Vitra, also meiner ganz normalen Arbeit in Anführungsstrichen für Vitra, habe ich in mir, da waren wirklich Stimmen, die sagten, boah, das Land hat so viel Potenzial. Also vor allen Dingen auch für uns Europäer, der Deutsche, zum Lernen. Und wie cool wäre das eigentlich, dieses Land anderen Menschen zugänglich zu machen. Und mein damaliger Kollege Rio, der heute nicht mehr bei uns ist, der heute Asien verantwortet für ein anderes Schweizer.
Also der lebt schon noch.
Genau. Ja, genau, sorry. Also mein Kollege Rio. Und mit dem Rio, also wir waren, wir
sind so
Brüder des Geistes, kann man fast sagen. Er ist gute 15 Jahre jünger oder mehr sogar. Und dann
Der ist 15. Gesagt,
bitte?
Der ist 15.
Jahre jünger.
Ah ja.
Also das ist ja ein schöner Witz. Und dann auf jeden Fall mit Rio habe ich gesagt, ey Rio. Und ich habe übrigens schon Kunden aus Japan natürlich durch die USA geführt und auch durch Europa. Da habe ich gesagt, Rio, pass mal auf, was wäre eigentlich, wenn wir so eine Reise organisieren würden. Und ich habe da ein zentrales Motiv. Die Idee war, oder das Narrativ der Reise war, im Spannungsfeld dieser Historie, wie Goethe die geheimnisvolle Werkstatt Gottes nannte, von der Historie von Japan über die Gegenwart bis in die Zukunft einzutauchen und darüber das Land zu erfahren. Also wenn wir sagen Historie, stand natürlich ganz oben auf meiner Wunschliste, diese Hand-Artisans, diese alten Craftsmen, Menschen, die Protagonisten zu finden, die in dieser tief verwurzelten Handwerkstradition in Japan, die es noch gibt, die zu Hause sind, in einem Spannungsfeld. Und das andere Spannungsfeld war die Gegenwart und die Zukunft von Japan. So, und dann, das war so die Idee. Und als ich das dann so artikuliert hatte letztes Jahr, und ich glaube schon 23, da waren schon, ich bin dabei, aber dann dauert das natürlich, weil ehrlich gesagt ist Japan viel schwieriger zu organisieren wie die USA, geschweige denn Singapur, weil andere Sprache, andere Leute, ohne einen Partner vor Ort machst du gar nichts. So, und dann hat dann Rio für uns ja diese wunderbare Reise kuratiert, im November, mit 6 Städten, also Tokio, dann Kamakura. Kamakura war auch mal eine Kaiserstadt in Japan, das ist eine Stunde von Tokio entfernt. Kyoto kennen ja die meisten auch wie Tokio, also vom Namen her. Dann Tashimi. Tashimi ist das Zuhause der Keramik. Dann Gifu. Gifu ist die Präfektur, ist quasi das Zuhause des Papiers, der Papiermacher. Und das waren diese Präfekturen.
Mino waren wir, oder?
Mino, genau. Mino gehörte zu Gifu. Das waren die Präfekturen, wo wir dann waren. Und und dann ging es los mit 9 unterschiedlichen Menschen. Die jüngste war, glaube ich, 20. Der älteste war 60, glaube ich. Und unterschiedlicher Kollege. Finanzinvestoren, Marketeers, Innovatoren, Architekten, promovierte Maschinenbauer wie du und Futurologen war alles dabei. Eine bunte Truppe.
Ja, das stimmt. Das ist ja wieder das, diese Klassenfahrt. Es war wirklich total cool. Und ich fand, was mich da vor allen Dingen auch gerade bei der, weil wir es ja auch zeitlich so, wir sind in Tokio, wir haben in Tokio angefangen, ich sag mal, wir haben wieder Makro zu Mikro gemacht. Ne? Also wir sind in Tokio gestartet, ich glaube, mit einer der größten Metropolen der Welt. Ich glaube, man
ja, mit Tokio, Yokohama, ja, genau, ja.
Wenn man das zusammennimmt, wir waren noch mal irgendwie zum Schluss dann auch noch mal auf dem Tokio Tower und das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wenn man es nicht gesehen hat. Diese Stadt hört einfach nicht auf. Das heißt, man sieht
bis zum Horizont.
Bis zum Horizont, die Stadt hört nicht auf. Irre, habe ich so noch nie erlebt. Und war ja vorher, 4 Wochen vorher in Mumbai gewesen. Ja, ähnlich, also auch eine Riesenstadt, aber halt komplett anders, ne? Voll Slums und Krab in Tokio. Ich sage, in Tokio könntest du einen Rucksack an die Ecke stellen, der käme nicht weg, ne? Also das ist schon Wahnsinn. Und da sind wir bis hin tatsächlich irgendwie in dieser, haben wir diesen Washi-Paper-Workshop gemacht. Und ich sage, da waren wir in so einem Bergdorf mit, keine Ahnung, ja, noch 20 Häuschen oder so.
Japan, ne? Genau, ja.
Und das in ein paar Tagen, das war schon eine krasse Brain-Twist, hätte ich gesagt.
Ja, und jetzt merkst du schon eins, was ist natürlich wunderbar, also und die stärkste treibende Kraft in einer Japan-Reise ist das Spiel der Kontraste. Und es ist so anstrengend, dass du ja abends mit oder ohne Bier erschöpft in dein Bett fällst. Weil die Kontraste so stark sind und du ja auch gar nicht dieser Zuordnung verfügst, weil wir ja gar nicht das Japan-Wissen haben, geschweige die Schrift lesen können oder die Menschen verstehen und dein Kopf überhaupt nicht mehr, also dein Kopf will permanent verstehen, er sucht Antworten und du musst es erst einmal ertragen, dass du nicht mehr zu allem eine Antwort hast und dass sich die Dinge nicht ergründen. Und selbst wenn es dir der Guide erklärt oder der Ryu, du das nicht verstehst, weil es nicht Teil deines kulturellen Kontextes ist. Da merkt man auch dieses Thema kulturelle Prägung und so, wie jetzt in Bayern oder in Österreich gibt es die Rauhnächte, ja, wo man räuchert, wo man quasi die Geister vertreibt oder man kennt die Perschten, die dann do mit ihren Masken. So, das sind ja Sachen, die hast du ja in jedem Land. So, und das überrollt dich. Und jetzt merkt man ja eins, diese Erlebnisse haben ja nicht unmittelbar etwas mit einem Business-Kontext zu tun. Aber das Verstehen, dass es diese Kultur dort gibt, das Verstehen, dass diese Rituale tief verwurzelt sind, geben dir einen Teil deiner Antwort, wie das Wesen einer japanischen Wirtschaft ist.
Die Leute, die wir betroffen haben vor Ort, ne, muss man auch sagen, extrem, auch da extrem aufgeschlossen, extrem, wie soll man sagen,
freundlich.
Ja, super freundlich. Ne? Und ich meine, was ich wirklich so auf der Metaebene mitnehme, ne? Also wir haben ganz viele Eindrücke, aber mein Washi-Paper, das ich selber geschöpft habe, mitgenommen.
Erzähl doch mal das Erlebnis. Wir waren quasi im Taj Mahal des Papiermachens, um es mal so zu sagen. Ja. Aber vielleicht erzählst du das mal.
Ja, ich finde, da muss man vielleicht auch an der Stelle nochmal so ein bisschen den Kontext größer machen. Das ist eine Kunst, die quasi ausstirbt. Die haben ein Riesenproblem, wie wir auch, mit dem demografischen Wandel. Es gibt kaum noch Leute, die diese alten traditionellen Berufe machen wollen. Und das heißt, es gibt jetzt junge Leute, ich würde fast sagen, kann man sagen, intellektuelle Künstler oder sowas, die sich um diese Künste quasi wieder kümmern. Und da haben wir in so einem Bergdorf, wo früher, ich glaube, 100 Familien haben da Washi-Paper gemacht. Und heute gibt es quasi noch eine Kommune, kann man das fast nennen, die da aus dem Gästehaus betreiben. Und
oder so eine neue Kommune, genau.
Ja, das heißt, junge Menschen, wieder teilweise Künstler, teilweise Leute, die das gerade noch wieder gelernt haben. Also wir haben unseren Meister, mit dem wir den Workshop gemacht haben, der war, keine Ahnung, war der 30? Ich weiß es nicht. Der war jung, ne? Im Vergleich zu uns. So, und das heißt, wir haben dann da in so einem Nebengebäude, haben wir dann wirklich dieses Papier geschöpft. Das wird aus der Rinde von einem speziellen Baum halt gemacht, ganz aufwendig. Ohne künstliche Chemie, das wird alles mit Natur gemacht, dann kann man das nachher einfärben, man kann es prägen, man kann, ich glaube, einer hier, der Erik hat seine Visitenkarte mit eingebaut, okay, also man kann da alles mitmachen und die haben uns dann gezeigt, was man mit diesem Papier, was es schon seit tausend wahrscheinlich von Jahren gibt,
alles
diese Art,
machen
das Papier
kann.
Zu machen, was man machen kann in den Häusern, die Tapeten sind so, die Fensterverkleidungen, man kann
Lampenschirme,
man kann alles damit machen und wir haben das dann wirklich geschöpft, wir haben so eine Schürze angekriegt und bam, macht mal mit. Ja. Und das ist natürlich total krass, ja, das vorher bist du noch, keine Ahnung, zwei Tage vorher in Tokio in der Riesenmetropole fährst du mit dem Shinkansen, mit diesem Hochgeschwindigkeitszug, der übrigens, hallo Deutsche Bahn, falls ihr hier zuhört, ja, ich glaube pro Jahr keine Minute Verspätung hat. Ja. Aber ich glaube, das liegt daran, dass die Menschen in Japan einfach mehr auf sich aufpassen. Dass sie mehr aufeinander gucken. Ne?
Ja, also genau. Und das ist schön. Nicht auf sich, sondern dass die mehr aufeinander gucken.
Ja.
Japan ist ja wahrscheinlich eins der Länder, die ich besucht habe, mit dem stärksten Gefühl einer Gemeinschaft, dem Kollektiv, aber auch mit Respekt und Demut dem anderen gegenüber. Wer auch immer übrigens dem anderen ist, das kann auch eine Maschine sein, das kann ein Flugzeug sein, das kann ein Roboter sein, ja so. Also die Begegnung einer anderen Sache gegenüber. Und auch, natürlich auch über die Historie hinaus, dass das Gemeinschaftsgefühl ein zentraler Bestandteil ist, das Land fortzuführen. Ja. Und es fängt sehr wahrscheinlich im Kindergarten an. Das hört dann damit auf, mit dem Bild. Also auch die haben eine massive Überalterung. Da sind wir ja noch ein Stück zum Glück weit von entfernt. Und das spürt man ja. Oder, ich meine, denkt doch nur mal an den Zug, an den Shinkansen. Wie ist das? Also an diesen Bahngleisen. Die Bahngleise sind natürlich abgetrennt, da gibt es eine Barriere. Aber die Türe ist immer genau an der Stelle, wo die Türe sein muss. Natürlich, dass du reingehen kannst, da öffnet sich die Barriere. Und dann braucht es vielleicht 2 Minuten, dass alle ein- und ausgestiegen sind, weil es so ein System gibt, was man sofort lernt. Und dann gibt es den am Gleis, der ein Zeichen gibt, wir können jetzt fahren. Und es gibt 2 Lokführer. Einer im Zug, im Triebwagen, der quasi nach vorne fährt und der andere quasi, der rückwärts fährt. Und der rückwärts fährt, hält ja den Kopf aus dem Fenster, hält seine Mütze fest, seine Schirmmütze und fährt komplett das Gleis ab, so nach dem Motto, okay, wir sind raus und steckt dann erst seinen Kopf wieder rein. Ja.
Ich meine,
fast ehrfürchtig.
Ja, und ist das, weißt du, dieser Zug ist nicht zu spät, weil die jetzt die besseren Züge haben oder sowas, sondern weil die einfach, Leute einfach, ne, wenn jetzt einer nicht schnell genug aussteigt, sondern seinen Kram macht, wenn jemand beim Einsteigen drängeln würde, ja, wenn man zu spät kommt und dann noch dahinterher rennt und so. Das ist diesen Respekt, den die einfach von den anderen haben. Wenn ich jetzt hier zu spät komme, wird der
meine Zeit ist deine Zeit, genau.
Ja, der Zugführer wahrscheinlich kriegt den Anschluss, weil er zu spät ist, weil er auf mich gewartet hat. Wenn ich jemand mein Papier auf dem Boden schmeiße, du siehst ja nirgendwo Müll. Du siehst ja noch nicht mal öffentliche Mülleimer, weil niemand Papier wegschmeißt. Das müsste jemand anders aufheben. Und das hat mich tief beeindruckt, ja, dass das eine riesige Stadt, also überall, in Kyoto waren überall, es war nirgendwo dreckig, es war nirgendwo, ja, die Leute stehen, wir waren ja morgens noch vom Flieger nochmal in Tokio um 8 oder um 9 Uhr morgens durch die Stadt gelaufen, wo nichts los war. Die Leute bleiben an der roten Ampel einfach stehen, einfach Disziplin und gucken, so. Und das vermisse ich halt teilweise ein bisschen bei uns selber. Ich glaube, viele Probleme könnten wir auch lösen, wenn wir einfach wieder ein bisschen mehr aufeinander gucken würden.
Ich habe jetzt was Schönes gelesen, irgendeiner wünscht, der auf LinkedIn Anstand. Ja, Minister. Aber ich will jetzt mal auf ein Business, also auf eine Geschäftsperspektive zurück. Wir haben ja unter anderem besucht in Kyoto das Unternehmen Nintendo. Und was viele nicht wissen, Nintendo hat mal, wie Ravensburger Spiele oder Schmidt-Spiele, Spielkarten gemacht. Also die Historie von Nintendo sind eigentlich Spielkarten. So. Aber alle wissen, was Nintendo heute macht. Ja? Und die Transformation war sehr wahrscheinlich Super Mario. Und wir waren im alten Headquarter von Nintendo. Und das alte Headquarter von Nintendo beherbergt mittlerweile ein Restaurant. Und es beherbergt mittlerweile ein Hotel. Und die Managerin, Manager oder beziehungsweise, Entschuldigung, die Leute, die das Hotel betreiben, haben ja auch eine zentrale Aufgabe. Die Idee von Nintendo und die Idee des Gründers an uns alle zu vermitteln. Und Alter, was war das für eine Zeitreise? Ja, und dann merkt man auch, welche transformative Kraft ein Unternehmen haben kann, welches über die Zeiten immer Bedeutung hatte. Und dem unterliegen ein paar Prinzipien, also wie Disziplin zum Beispiel, aber natürlich auch diese Offenheit für Neues. Und die große Frage war ja, wo kommt das her? Und wir haben gemeinsam besucht den größten Schrein in Tokio, den Minji-Schrein. Und also, jetzt muss man sich eins vorstellen. Normalerweise, wenn man einen Schrein besucht in Japan, sind dort überall, also hinterm Eingangsbereich im Sinne des Erntedankfest und den Dank an die Götter, sind da die Riesenfässer vom Saki. Und so ein Saki-Fass, könnte man sagen, ist fast so groß wie so ein Oktoberfest-Bierfass. So. Und die sind gestapelt in einer großen Wand, wo dann der jeweilige Saki-Hersteller oder Sponsor quasi mit seiner wunderbaren Kalligrafie, mit seiner Typo da drauf ist. Und dann ist das wunderbar überdacht mit diesen Dächern, mit den Parkour-Dächern. So. Aber in dem Minji-Schrein ist auf der anderen Seite sind Cognac-Fässer, Weinfässer und Champagner-Fässer. Weil die Kaiser aus der Edo-Zeit oder die Edo-Zeit hat das Land ja das erste Mal geöffnet. Und man hat quasi Amerika besucht, Europa, England, Frankreich und hat dann dieses Wissen nach Japan gebracht, was ja lange verschlossen war. Und das finde ich, das haben die einfach zu einer Art Methode gemacht. Das Alte, also sorgsam das Gedächtnis des eigenen Landes zu bewahren, das zugänglich zu machen, das immer wieder quasi offen zu legen, zu entwickeln im Alltag und gleichzeitig das Neue zu kombinieren.
Das war, ich meine, das ist eben dieser Schrein, also eigentlich ist dem nichts mehr hinzuzufügen, aber was mich da noch auch, wenn wir es schon mit Literatur haben, gab es eine Szene, da steht jemand, das ist ein Riesen, man wandelt quasi auf so riesen Schneisen durch den Wald, der mitten in der Stadt ist, mitten in Tokio. Man sieht so oben so die Hochhäuser. Ja, so
von
durch
Shibuya 7 Minuten zu Fuß.
Ja, 10 Minuten. Irre? Ja. Aber dann gibt es da so einen Kiesweg, also so einen Kiesweg, ja. Und dann steht da einer mit so einem riesen Reisigbesen und wirklich meditativ kehrt der das Ding.
4 Meter langer Bambusstab bestimmt, genau.
Erich, ich habe da gestanden, minutenlang dem zugeguckt. Es hat mich an was, hat welches Buch erinnert dich das? Beppo Straßenkehrer aus Momo. Da gibt es ja genau die Geschichte. Und das ist also dieses Meditative. Und ich glaube einfach, auch wieder dieser Respekt, dass diese Aufgabe, die einer hat, zu sagen, hey, das muss einfach, wenn die Leute da langlaufen, muss das sauber sein. So, das ist mein Job. Ja.
Und da wiederum, es gibt ja von Wim Wenders diesen Film Perfect Days. Und der Wim Wenders folgt ja in dieser Dokumentation einem japanischen Toilettenputzer und erzählt das Glück des Losgelöstseins. Jetzt muss man eins wissen, öffentliche Toiletten in Japan, das sind so Masterpieces des Designs und der Architektur und die sind eh immer sauber, tipptopp. Und dieser Film, oder ihr findet auch quasi einen Trailer dazu, geht da einfach mal drauf. Das beschreibt so viel.
Toiletten könnte man einen eigenen Podcast machen, übrigens. Ja. Japanische Toiletten. Also ohne Wörterbuch ist das schwierig, ey. Also dazu muss man sagen, das sind Hightech-Toiletten mit Spülung. Klar, keine Details jetzt. Aber also in den Restaurants ist das wenigstens noch übersetzt, sonst drückt man auf den falschen Knopf.
Ja, aber es wird keiner verletzt.
Das wird keiner verletzt, ja. Höchstens durchnässt.
Ja. Vielleicht noch eine andere Perspektive aus dieser Reise. ein Highlight für mich war ja die Reise nach Tashimi. In Tashimi haben wir ein Unternehmen besucht, Tashimi Tiles. Und jetzt merkt man schon, also am Fuhrpark des Hauses und am Design, er hat ein wunderbares, himmelblaues Portal, so ein Metalltor in die Fabrik rein. Und du merkst es schon am Logo, dieses Logo ist aus einer neueren Zeit. Und dort hat uns empfangen der Gründer. Die Firma ist gar nicht so alt, ich glaube 35 Jahre alt. Was ist die Geschichte? Ein Japaner, der in den USA studiert hat, hat da gearbeitet und erzählte mir so, er hat dort Keramik gelernt. Und dann habe ich gedacht, hä? Wie? Nicht in Italien? Oder in Japan? In den USA? Ja. Aber es hat er natürlich in den USA gelernt, wie man Geschäft skaliert, wie man Business groß macht. Und dann ist er zurückgekommen in die USA, nach Japan, in seine Region, die quasi, so ich sag mal, das Center of Gravity der Keramik ist und hatte die große Vision, modernste Technologie mit alter Handwerkskunst zu paaren. Sprich, die besten Architekturbüros der Welt schicken ihm Entwürfe von Fassaden zu, von Hermes, von einem neuen Museum, von einem Konzertsaal. Und er bedient sich modernster Designmethoden, die Entwürfe zu dekodieren und die wiederum in ein Datenmaterial zu bringen, wo ein Keramikunternehmen, was 300, 400, 500 Jahre alt ist, daraus Formen bauen kann und auf einmal entstehen Fliesen oder keramische Formen, wo du einfach nur vorstehst und verneigst dich und kriegst den Mund nicht zu. Und in diesem Unternehmen waren finanziert von der Helvetia Stiftung zwei schon also die haben schon nicht mal studiert oder Postdocs von der ECAL aus Lausanne, die dort quasi experimentieren durften.
Designer waren das, ne?
Sensationell. Ja. Also sensationell. Also auf der einen Seite dieses tiefe Verständnis über das Brennen von Keramik, die Erdschichten, überhaupt das Verstehen dieser Soils, ja, also der Erde, der Stoffe. Und auf der anderen Seite dann die Unternehmen dieser Welt, die für Perfektion stehen, die Kunden sind und dann die Architekten, die auf einmal das große Glück haben, mit diesen Firmen zusammenzuarbeiten.
Hm. Ich will vielleicht noch eine Sache noch abschließend also die mir auch sehr hängen geblieben ist, und zwar war das dieses sozusagen Erhalten der alten Tradition und Kombinieren mit neuen, modernen, oder was heißt Tradition? Also wir waren ja oft wir haben in 2, 3 Nächte in Häusern geschlafen, alte Holzhäuser.
Also Holz, ein bisschen beleidigen. Alte japanische Häuser.
Ja, alte japanische Häuser, aber hauptsächlich aus Holz.
Logisch.
Wirklich so klassisch, wie man die aus Shogun aus der Fernsehserie kennt. So, die gibt es ganz viele. Wir haben ja auch mit Rio drüber gesprochen. Er sagt, die sind doch nicht teuer, die musst du halt aber komplett sanieren und renovieren. Aber auf dem Land will da irgendwie keiner mehr hin, die wollen alle in die Metropolen. Das heißt, gibt es wieder junge Menschen, die rauskommen, die dann anfangen, auch zum Beispiel so Co-Living, Co-Working-Geschichten da reinzubauen. Die anfangen, ja, die sagen, es gibt auch gar keine draußen, selbst wenn die Leute aufs Land kämen, da gibt es momentan keine Bleibe. Es gibt keine Hotels mehr. Wir waren abends der musste dann extra das Restaurant quasi oder die Bar aufmachen, damit wir da was, eine Pizza essen konnten, weil da nichts los ist. So, und die versuchen das jetzt gerade zu revitalisieren. Und das fand ich total, da hat man sowas so krass, diesen Widerspruch, oder was heißt denn Widerspruch? Diese Spannungsfeld zwischen, ne, das ist ja genau das Motto deiner, ne, deswegen finde ich, schließt das so den Kreis. Deine Idee war jetzt sagen, von der Geschichte, von der Tradition über die Gegenwart in die Zukunft. Und genau da hat man das erlebt. Wir waren in diesen alten Häusern, die aber heute wie moderne Hotels aufbereiten geführt waren. Wir haben alle in so einzelnen Häusern, meistens noch diese Anlage, wo ganz viele einzelne Häuser waren. Jeder hatte kein Hotelzimmer, sondern ein Hotelhäuschen.
Jeder hatte ein Haus. Irre. Also jeder hatte ein altes Haus, was im Moment Japaner, die dort vor 200, 300 Jahren, 400 gelebt haben.
Aber top auf dem Top-Standard, ne? So, wo du sagst, geil. Als
Standard,
ne?
Aber es ist wichtig. Leute meinen jetzt, da steht eine Sonos-Box und so. Nein, vergiss es. Einfach, er meint konserviert Top-Standard.
Ja.
Weil du gehst da rein und da ist erstmal nichts. Die haben ja keine Möbel. Das Einzige, was sie für uns da reingebaut hatten, war ein Bett. Das Bad entsprach einem alten japanischen Bad.
Ja, und Holz.
Aber im Rahmen deiner Kodierung bist du ja komplett lost. Ich wusste nicht, wie ich mich in diesem Haus bewegen sollte. Ernsthaft. So, fandst du das nicht? Ich fand das ein bisschen spooky. Doch, sogar. Weil du warst umgeben von diesem großen Nichts. Und mein großes Glück war, dass mein Schlafzimmer in der ersten Etage war und ich über die Giebel meiner Nachbarhäuser und den wunderbaren Pinien und Kiefern in den Wald schauen konnte. Das war dann meine Verbindung mit dieser Außenwelt. Es gab aber auch Schlafzimmer, die nach ich in die inneren Gärten dieser Häuser waren. Wow, ich finde, da musste, also, weil das macht ja was mit dir. Du gehst ja in eine tiefe Reflexion deiner selbst rein. So, finde ich. Ja.
Also ich habe, glaube ich, habe in dein Schlafzimmer geguckt. Aber es war auch eine tiefe Reflexion für mich, dich abends schlafen zu sehen.
Genau. Schnurchen zu hören. Aber nochmal ein Punkt, jetzt, wo wir jetzt den Witz gemacht haben. Dieses Mino, einfach mal googeln. Ihr geht einfach Mino und
Bilder suchen. Ich mache ein paar Fotos.
Ja, genau. So, hey.
Ist irre, ja.
Und wir standen da und wir kamen an zur blauen Stunde und haben uns noch was zu trinken geholt, im 7-Up. Und es waren keine Menschen auf der Straße. Und das war wie in einer anderen Welt. Und es kamen dann Schülerinnen und Schüler mit ihren Rädern in ihrer Uniform, von klein bis Teenager oder 17, 18, fuhren da durch. Und diese Bilder, die brennen sich ja so in deinen Kopf ein. Das war ja so wie wo ganz anders, ja. Und dann passierte eins, ich fand ja, dieses Mino hat in sich auch getragen, diesen Durst. Du kannst jetzt nicht schlafen gehen. Du musst jetzt noch was erleben. Du musst dir das noch anschauen. Und du gehst jetzt ein 33. Mal durch diese Altstadt durch, damit du bloß alles gesehen hast und jedes Detail. Ja, Wahnsinn.
Ja. Und dann geht's zurück.
Und dann geht's
in die Weltstadt. Bist du in einer Stunde.
Ja. Aber auch da ist ja der rote Faden, weil der rote Faden, das sind die Menschen. Der rote Faden, also die Freundlichkeit, dann auch die in Anführungsstrichen Aufgeräumtheit, dann natürlich auch das Interesse. Ich meine, wenn die japanischen Teenager oder die 20-Jährigen in Shibuya den Abend konsumieren, ja, ist es ja auch die Suche nach etwas, wo die sagen, nach in Anführungsstrichen das Leben nochmal über andere Perspektiven zu entdecken. Und hier ist natürlich die spannende Frage, wie es dem Land gelingen wird. Japan startet ja auch jetzt eine Migrationsinitiative, weil sie einfach Menschen aus anderen Ländern brauchen. Die haben ja mit die geringste, mit unter 3%. Und Japan startet natürlich auch unterschiedliche Initiativen, was du gerade gesagt hast, die ländlichen Regionen wieder zu aktivieren.
Ja. Ja, war speziell da der Fall, da gab es auch so einen alten Komplex und da war dann aber nicht nur Coworking drin und ein Co-Living, also gab es auch so Apartments, sondern auch zum Beispiel so eine Tagesklinik, wo die gesagt haben, jeden Tag war ein anderer Arzt dann da, um für die älteren Menschen, die halt nicht mehr so gut reisen können und wo es die Infrastruktur nicht mehr gibt. Das heißt, das hat mich so begeistert, also dass diese jungen Menschen, die gesagt haben, wir wollen das revitalisieren hier, das so konsequent dann schon wieder makroskopisch gedacht haben. Was müsst ihr denn alles machen? Wir brauchen Unterkünfte, wir müssen Räume zum Arbeiten, wir brauchen Räume für Kreativität, aber wir müssen auch das Daily Life quasi von den Leuten dort wieder quasi so gestalten, dass man auch wieder auf dem Land leben kann. Ja. Und das hat mich echt begeistert, mit welchem Elan da die das betrieben haben. Das waren ja, glaube ich, Freunde von Rio sogar da oder
ja, genau.
Studienkollegen oder so. Ja. Bewundernswert ja, wie die einfach sich da wie so Don Quixote gegen die, so schön über ein Buch, Don Quixote gegen die Windmühlen, ja, der Moderne quasi stemmen und das Beste aus beiden Welten zusammenbringen wollen.
Und auch ein Insight, Japan ist das Industrieland mit der meistbedecksten Waldfläche von 68%. Unverstanden. Ne?
Ja. Ja, jetzt könnte man noch so. von der Baum-Universität, Forest University, ja, erzählen. Aber eigentlich können wir es schon noch machen, komm, die Zeit haben wir noch.
Ja, also wir haben eine Einrichtung, also 68% der Fläche von Japan ist Wald. Kann man sich nicht, also hätte es ich nicht gedacht. Und dort gibt es eine Einrichtung, wo es darum geht, also dass man sagt, okay, wir haben jetzt so viel Wald und auch mit dem Bergwald bei uns in Deutschland muss ja was machen. Also nicht jetzt kultivieren, so bockhaft, aber du musst auch den Wald bestellen, in Anführungsstrichen. Und was machen wir damit? Außer Papier, Baustoffe, okay. Und jetzt hat man da gibt es eine Initiative in Japan, die ist gestartet worden, dass in den unterschiedlichen Präfekturen es Einrichtungen gibt, wo man auf der einen Seite das Thema Architektur, Thema konstruktiver Holzbau, wo man das Thema Forstwirtschaft über das Bewirtschaften des Waldes und wo man das Thema anderer holznaher Produkte lernen und studieren kann. Das heißt, es gibt so eine Art Grundkurs oder Grundstudium Generale, wo alle, ohne dass du sagst, du gehst jetzt in den konstruktiven Holzbau rein und in die Forstwirtschaft. Da lernen alle das Gleiche. Und danach spezialisierst du dich und ähnlich wie bei uns mit einem Bachelorstudium kann man vergleichen. Zeitgleich ist dort auch in dieser, also man kann sich ja vorstellen, wie so ein kleiner universitärer Campus. Und zeitgleich ist da angesiedelt auch die Vermittlung von dem ganzen Thema Wald, Natur an Gesellschaft und Kinder. Also in Deutschland wird man sagen, ein Waldlehrzentrum, also gibt es bei uns in Bayern heißen diese Waldlehrzentrum, ist eins bei mir direkt 8-9 Kilometer von mir entfernt im Wald, vom Freistaat. Und das ist genauso. Und wer geht dorthin? Da gehen Kindergarten hin, da gehen Schulklassen hin, da gehen auch andere gesellschaftliche Gruppen hin. Und das haben wir halt besucht, sind da komplett eingetaucht mit dem Professor und haben den vierten der Weltmeisterschaft, der Lumberjacks, also der Stil-Weltmeisterschaft getroffen, der ein Japaner ist, der Schuhe anhatte, der Firma Hikes, die bei mir hier um die Ecke kommt. Haben natürlich aber auch die Schreiner besucht, die halt ganz klassisch den Beruf des Schreiners lernen, haben aber auch die besucht, die den konstruktiven Holzbau machen. Holz unbedingt ist ein wunderbarer Werkstoff, auch im Kontext der Erdbebenregion Japan, die natürlich Holzverbindungen haben. Ich habe ja mal Schreiner gelernt, aber dagegen bin ich so der elendste Amateur aller Zeiten. Diese Holzverbindung kann ich schon nicht mehr denken. Und das haben wir auch besucht. Und auch hier ist es wieder so spannend, wo ein Land sich dann dessen besinnt, die Initiative ergreift, das als Ressource versteht und siehe da, Menschen anzieht. Frauen und Männer, das meiste waren Jungs, ja, aber junge Menschen anzieht, die sich berufen fühlen, sagen, hey, das ist mein Job, das mache ich jetzt.
Auch da wieder Makro zu Mikro, das war ein Riesenareal und die einzelnen Vorlesungs, ja, alles aus Holz gebaut natürlich. Die Werkstätten, das waren einstens alle Elemente und wir haben das ja quasi erlaufen. Wir sind ja da lang gelaufen über das Gelände, ne? Und das heißt, von oben betrachtet war das quasi dieses Universitätsgelände. Aber wenn man reingegangen ist, bis nachher in diese Tischlerei und wo es so einen kleinen Shop gab, wo man dann wirklich auch so Miniaturen und Spielsachen und was ich was, diese Bento-Boxen und sowas kaufen konnte. Und die Kettensägen-Jungs, die da dann draußen geübt haben, wie man Bäume fällt. Also ich finde auch da, ne, dieses ganzheitliche Denken, aber das dann bis ins Detail in diese Perfektion dann treiben. Das ist so für mich Japan.
Ja, und jetzt war mal ja, also wir haben natürlich mehrere Learning Journeys dieses Jahr gemacht, aber Japan hat sich für uns beide als die beste, jetzt mal so haben wir gedacht, das ist ein schönes Beispiel, eine schöne Blaupause, um das Momentum dieser Reisen euch zu vermitteln. Und jetzt gibt es ja vielfältige Möglichkeiten, sowas zu tun. Und jetzt könnt ihr sagen, ja, okay, wie geht sowas? Ja, ihr könnt natürlich den Olli anschreiben, der ja so sein Beritt hat und sein Business hat, wo er Unternehmen befähigt oder aufweckt oder wachküsst, genau diese Welt zu entdecken. Ich kann das im Rahmen meiner Arbeit, also es gibt natürlich diese Vitra-Reisen, die wir mit unseren Kunden machen und dann biete ich im Jahr 2 oder 3 an. Die nächste geht übrigens im Mai nach Japan oder im Februar, Mitte, Ende Februar nach Saudi-Arabien. Findet ihr immer auf LinkedIn und wenn einer sagt, Rafa, ich habe Interesse, sowas mal zu organisieren, schreibt uns beide einfach an. Und weil wir finden, das ist, das hat ein großes Potenzial, unintellektuell, by the way, die Welt zu entdecken und es hat einen unmittelbaren Impact auf euer Unternehmen, auf eure Kunden und für euch selbst.
Schön, hätte ich nicht sagen können. Eins müssen wir noch machen, Rafa, wir müssen die Kappen noch aufklären.
Oh, die Kappen.
Die Kappen, da steht, die Profis wissen das, steht Datsun
drauf.
Ja, da steht Datsun drauf. Und das ist eigentlich sehr cool, weil das nämlich genau diese Datsun-Farben sind. Hintergrund dazu ist relativ einfach. Ich habe die letzten 5, 6 Jahre einen alten Datsun 240Z restauriert. Ans
6-Zylinder, by the way.
6-Zylinder rein, 6-Zylinder, wunderschönes Auto. Japanisches Exportschlager in den 70er Jahren. Und wir waren, und mittlerweile gehört das zu Nissan, gibt diese Brand aber noch. Und dann waren wir im Nissan Flagship Store. Und dann gab es natürlich diese Kappen. Und dann konnten wir nicht dran vorbeilaufen, um diese Kappen zu kaufen. Aber auch da wieder, das ist wieder, auch dieses Auto, das ist wirklich sehr cool. Und wenn ich dann einen 911 neben dran stelle, ist das natürlich German Engineering. Und das japanische Auto ist bestimmt nicht so perfekt gebaut, aber es hat halt einfach auch seine Geschichte und Stil und ist heute immer noch begehrter denn je, ehrlich gesagt.
Hätten wir das jetzt auch geklärt.
Da hätten wir das auch geklärt.
Gut.
In diesem Sinne, Rafam, vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir weiterhin gute Besserung für dein, du bist nämlich lediert, das haben wir, glaube ich, gar nicht gesagt. Ne? Du hast dich, ist doch gar nicht so wichtig, sagst du. Okay.
Genau.
Aber trotzdem, umso schöner, dass du Zeit hattest. Ich wünsche dir ein erfolgreiches Jahr 2025. Uns beiden weiterhin viele schöne Sachen. Das nächste Mal sehen wir uns live und in Farbe. Können wir vielleicht auch mal einen kleinen Werbespot hier einblenden bei den nächsten Spacewalk Talks unserer Zukunftskonferenz am 2. April in Mainz.
Da und bist du live und in Farbe uns, da. Da bin ja. ich, und wir freuen uns auf die nächsten Eindrücke von Olli, der nämlich am Sonntag, dem 5. Januar nach Las Vegas zur CES fliegt, wo ich leider nicht dabei sein kann.
Liebe
und er wird live davon auf LinkedIn und überall berichten, wie es um die wunderbare Welt der Technologien steht.
Ich weiß gar nicht, wie ich das ohne dich, Rafa, machen soll. Das heißt, wenn wir das ausstrahlen, bin ich genau gerade da. Und wahrscheinlich in großer Trauer in unserer Travel Lodge sitze ich da in der Ecke.
Genau. Ja. Wie übrigens keine Lodge ist, by the way. Aber das, ja,
das ist keine Lodge.
Das ist ein Motel der Hitchcock-Kategorie, genau.
Das ist das aus From Dusk Till Dawn, würde ich sagen, das Original.
Ja, genau. Das Original. Ja,
aber gut. Genau. Aber gut. Flo steht mir bei. Rafa, tausend Dank, dass du wieder so viel Zeit hattest und mit uns in die Welt der Learning Journeys eingetaucht hast. Ich werde alle Bücher, über die wir gesprochen haben, in die Shownotes schreiben, aber auch den Link zu dir. Wenn es euch gefallen hat, dann liked uns, folgt uns auf LinkedIn, auch dem Rafa. Der kann noch ein paar Follower gebrauchen, der arme Kerl. Und mir.
Und machst jetzt Stefan Raab und Kai Flaube, ja, genau so. Und the journey never ends.
Genau.
Tschüss, ja. Macht's gut.
Ach gut, bis dann. Bye, bye.
Das war Rocket Fuel, der Podcast mit Oliver Kemmern.